Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination, Fantum und Aktivismus. Der Gast der ersten Folge, Tobias Bamboschke. Er ist Sänger und Texter von Isolation Berlin und schreibt Gedichte auf einer alten Schreibmaschine. Ein Gespräch über das neue Iso B-Album Geheimnis und seinen aktuellen Gedichtband Schmetterling im Winter. Über die Baustellen und Bushaltestellen des Lebens. Wie lebt es sich im Jahr 2021 als Poet in einer Rock'n'Roll-Band?
Lieber Tobi,
hallo, lieber Chef.
Ich freue mich so, dass du hier bist. Die allererste Folge, Disposition, der Staatsakt-Podcast. Letztes Jahr eigentlich schon versucht, das irgendwie an den Start zu kriegen, dann aus mehr oder weniger bekannten Gründen dran gescheitert. Jetzt im zweiten Anlauf, du bist der allererste Gast. Herzlich willkommen.
Wow. Vielen Dank, große Ehre.
Ja, warum machen wir das hier? Ich erkläre dir nochmal kurz, was das mit dem Podcast aus sich hat. Ich habe mir immer gedacht, vielleicht gar nicht so schlecht für ein Independent-Musiklabel einen eigenen Podcast zu haben, weil dann kann man so ein bisschen Geschichten erzählen, wie man die vielleicht gerne erzählen möchte und ist nicht unbedingt immer angewiesen auf die Gesprächsbereitschaft bei Medienpartnern und so.
Ne? Das stimmt, ja. Ich höre ja persönlich gar keine Podcasts eigentlich, also fast.
Nee.
Also ich bin quasi ziemlich unvoreingenommen. Bin gespannt, wie das jetzt so sich anfühlt, selber einem Podcast beizuwohnen.
Ja, ich hoffe, wir machen alles richtig. Ich bin auch schon total aufgeregt.
Ich auch ein bisschen.
hoffentlich sind wir authentisch, aber irgendwie auch edgy und anders oder so, oder?
Hoffentlich, ja.
Jedenfalls freue ich mich natürlich umso mehr auch als Labelchef des Labels Staatsakt, dass wir heute auch zusammensitzen, weil das offizielle dritte Isolation Berlin Studioalbum herausgekommen ist am letzten Freitag und dein zweiter Gedichteband.
Genau.
Mit dem Titel, sag es doch selber mal schon.
Schmetterling im Winter.
Schmetterling im Winter, vielleicht fangen wir damit an.
Gerne, ja.
Oder sagen wir mal, was mich immer beschäftigt, wenn ich mich mit deinen Texten beschäftige, wie entscheidest du oder wann entscheidest du, ob das ein Songtext wird oder ein Gedicht?
Das entsteht eigentlich, die Entscheidung ist eigentlich ziemlich schnell da, ist einfach ein Gefühl. Also wenn Text gesungen werden möchte, dann wird es ein Lied und wenn nicht, dann wird es ein Gedicht. Oh, das war sogar gereimt jetzt. Ne? Nicht, dann wird es ein Gedicht. Okay. Ja, ich schreibe einfach alles auf, was mir einfällt, was ich irgendwie gut finde oder interessant oder jeden Gedanken und dann irgendwann kristallisiert sich das raus. Aber meistens Songs singe ich schon von Anfang an. Ich habe da meistens schon mehr oder weniger eine Melodie im Kopf, wenn der erste Satz da ist und dann weiß ich schon, es wird ein Song. Und ja. Das ist eigentlich ziemlich schnell. Lieder müssen auch irgendwie als Lieder funktionieren. Also Songs sind Songs und Gedichte sind Gedichte. In Liedern funktioniert auch mehr Pathos und auch, weiß ich nicht, Schmalz und so Dinge können in Songs wunderschön sein, aber in Gedichten wirkt es dann schnell altbacken oder so. Also Gedichte müssen direkter sein, finde ich. Mhm. Und irgendwie eine andere Ästhetik haben, eine andere Sprache.
Okay, aber das weißt du dann eigentlich schon relativ schnell. Also wenn du irgendwo anfängst, ich sag jetzt mal, bei irgendeiner Hook sozusagen oder ne, einem starken
Meistens
Satz.
Meistens weiß ich das ziemlich schnell, ja. Ja, okay. Aber ich habe auch eigentlich, ich habe kiloweise irgendwie Notizblöcke, ja, wo ganz viel Zeug draufsteht und dann gucke ich mal wieder rein und merke, oh, das singt sich gut. Und dann wird vielleicht daraus ein Lied.
Und dann hast du ja im Prinzip gesehen zwei steinige Wege vor dir oder als Möglichkeit. Zum einen musst du dann mit dem Text zu deiner Band.
Ja, das Schöne am Gedichtband ist, dass ich einfach weiß, wann es fertig
darauf
ist.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, beim Gedichtband ist es so, wow, mir gefällt was. Und dann tippe ich es auf meiner Schreibmaschine. Wenn ich was fertigstelle, tippe ich es auf meiner Schreibmaschine. Und dann habe ich das Gedicht gedruckt auf einem Blatt. Heft es ab, fertig ist es.
Warum Schreibmaschine? Was fasziniert dich an diesem doch sehr alten
Irgendwie
Gerät?
Gibt es den Worten eine andere Wertigkeit. Im Computer kann man alles sofort wieder löschen. Und wenn man jeder Buchstabe den tippst, der hat eine Auswirkung. Der wird sofort gedruckt auf ein Blatt Papier. Und wenn man das irgendwie weiß oder wenn das Unterbewusstsein das spürt, schreibt man anders. Und man wählt die Worte anders.
Also es ist, hat so ein, hat eine andere Gravitation sozusagen.
Ja, ja, okay. Ein ganz anderes Gefühl. Und hat, ja. Ja, es fühlt sich irgendwie wertvoller an, jedes Wort, das man tippt, weil es direkt gedruckt wird aufs Blatt.
In dem Gedichteband, der jetzt aber im Kiwi-Verlag herausgekommen ist, sind auch Original, es ist sozusagen die Typografie deiner Originalschreibmaschine, ne? Das sind
genau, das Scans ist sozusagen. Die, ich schreibe auf der Reiseschreibmaschine, auf der auch meine Großmutter geschrieben hat. Das ist
die Reiseschreibmaschine deiner Großmutter?
Genau.
Okay, deine, möchtest du kurz ein paar Worte zu seiner Großmutter verlieren? Hatte die literarische Ambition?
Weil das sind die Eltern meines Vaters, die haben sich sehr interessiert für Gedichte, für Literatur und ja, die ganzen Schränke meiner Großeltern sind beide leider schon gestorben und haben mir quasi Jahrhunderte Gedichtbände vererbt.
Oh wow.
Die jetzt bei uns im Studio ein Buch im Regal stehen.
Das Studienbuch.
Also ein Großteil davon.
Natürlich auch, könnte sich kein Romanautor bescheuerter ausdenken, dass die jetzt ausgerechnet in Buch stehen.
Alle Bücher stehen jetzt im Buch im Studio.
Das genau, stimmt. Aber das mit dem Studio, da sollten wir vielleicht auch mal, während du nämlich dann um Worte ringst oder gerungen hast in den letzten 3 Jahren, waren deine Bandkollegen damit beschäftigt, in Berlin-Buch ein eigenes Studio zu errichten.
Nein, wir haben das gemeinsam errichtet.
Ich habe das gemeint, du hast dich nicht gedrückt.
Um Gottes Willen, nein.
Tobi kann heute nicht, der sitzt in der Schreibmaschine.
Ich war jeden Tag da. Ich war der Erste vor Ort und der Letzte. Naja, ich übertreibe, aber ich war der Einzige, der nicht in Urlaub gefahren ist. Alle anderen sind in diesem Sommer, in dem wir dieses Studio gebaut haben, irgendwann
hört.
In Urlaub gefahren und ich war immer da.
Aber ich finde es erstaunlich, dass ihr da diesen Drang verspürt habt, weil ich meine, das ist ja schlussendlich auch eine... Ja, man bindet sich richtig was ans Bein. Also ich meine, das habt ihr ja sozusagen die komplette Kernsanierung, Innenausbau, all diese Dinge selber in die Hand genommen.
Ja, wir wollten ja eigentlich anfangen zu schreiben 2019. Wir wollten das ganze Jahr quasi mehr oder weniger Zeit nehmen und jeden Tag schreiben. Dann hat aber leider wir hatten ein Studio, auch ein Buch schon im gleichen Gebäude. Leider hat in diesem Jahr, wo wir gerade anfangen wollten, der Freund, dem das Studio gehört hat, dieses aus privaten Gründen das Studio aufgelöst und wir standen auf der Straße. Haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Wir hatten keine Lust, irgendwo in irgendwelchen unpersönlichen Noisy Rooms oder so zu proben.
Nichts gegen die Noisy Rooms, aber...
Wir wollten einfach nicht...
ihr wolltet was Eigenes.
Wir wollten eure eigenen Tag Raum und Nacht halt rein können, ohne dass wir irgendwas mieten müssen oder was einfach, ja, wo wir uns zu Hause fühlen. Und haben wir halt ewig gesucht in ganz Berlin und in diesem Gebäude, in Buch, gab es halt so eine alte Wäscherei. Alte Krankenhauswäscherei, so ein großes Gebäude, unten ist eine Autowerkstatt drin. Und alle Räumlichkeiten waren eigentlich zu klein. Also wir wollten einen großen Raum haben, am besten noch einen kleinen Raum, wo halt das, das
Equipment
drin steht. Genau. Und getrennt ist, dass man auf einer Seite halt aufnehmen kann und auf der anderen spielt die Band. Und in diesem Haus gab es aber nur kleine Räume. Deshalb haben wir halt überall anders gesucht in Berlin, haben erstmal monatelang gesucht. Nichts gefunden, nichts Bezahlbares gefunden. Und dann haben wir halt in diesem Haus, haben wir gedacht, vielleicht gibt es ja in dem Haus Räume, die man umbauen kann. Lass doch einfach mal nachfragen. Und dann haben wir tatsächlich unterm Dach halt Räume gefunden, 3 kleine Zimmer. Und haben halt gefragt, ob man das mieten kann und ob man eine Wand rausnehmen kann. Mhm. Und da wurde uns zugesagt, dass wir das dürfen, wenn der Statiker sagt, dass
keine tragende Wand. Tragende Wand ist auch ein schönes Wort.
Ja, die Wand spielt keine tragende Rolle.
Keine tragende Wand.
Ja, und dann wollten wir eigentlich, ja, lange Rede, kurzer Sinn, nee, warte, es geht noch viel länger weiter. Na, auf jeden Fall mussten wir dann,
ja.
Trink mal einen Tee, ich erzähl mal ein bisschen. Trink mal einen Tee.
Wir sind hier aber nicht bei Sound und Recording.
Geschichtsstunde.
Nein, aber ich finde es ja, was ich daran so interessant finde, ist, dass hier, weil ich meine, vielleicht kann man auch nochmal im Internet, weiß nicht, gibt es eine Homepage von diesem Studio eigentlich schon?
Ist in Arbeit, also man kann auch bei uns, man kann das auch mieten, das Studio.
Man sieht auf jeden Fall, glaube ich, auch mal irgendwo auf euren sozialen Medien, auf den Kanälen, irgendwo auch, glaube ich, mal Fotos von den Aufnahmen.
Auf jeden Fall, oder so. Ja, man kann. Also wir vermieten es auch an Bands.
Genau.
Aber auf jeden Fall, okay, wir mussten dann, also den ganzen Sommer, wo wir eigentlich schreiben wollten, in dem Sommer, in dem wir schreiben wollten, haben wir Bauarbeiten betrieben. Und zwar jeden Tag von 10 bis 5 oder so. Von Montag bis Freitags. Wand rausgerissen, Teppiche rausgerissen, Dielen geschliffen, da war noch alles mit Farbe. Musste ja Steine schleppen und so. Den ganzen Sommer. Dann waren wir irgendwann fertig, Ende des Sommers völlig erledigt. Konnten uns gar nicht mehr sehen, weil wir den ganzen Tag nur auf dem Bau zusammengearbeitet haben.
Gab es eine Bauleitung? Hat einer von euch mehr oder weniger den Bauleiter gemacht, weil er irgendwie so die meiste Kenne hatte?
Nee, das war recht ausgeglichen.
Alle so mit morgens noch das Tutorial angeschaut. Und
ja, genau. Okay. Also, erstmal so ein Vorschlaghammer und dann die Wand eingerissen. Da gibt es noch Videos. Der erste Schlag von Simi ist direkt der Kopf vom Hammer abgefallen. Da mussten wir einen neuen kaufen. Gibt's sehr schöne, witzige Videos auf meinem
Making of. Aber dann wart ihr irgendwann fertig mit diesem Studio in Berlin-Buch. Euer genau. erstes eigenes Studio sozusagen. Proberaum auch natürlich und so weiter. Und dann kam auch schon die Pandemie?
Ja, dann fingen wir erstmal an zu schreiben. Das wollte irgendwie alles nicht so richtig laufen, weil ich habe halt neue Ideen mitgebracht und irgendwie konnte keiner was damit anfangen, so wirklich aus der Band. Und ich wollte schreiben und alle waren so, hast du noch was anderes? Und ich war so, nein, das ist total. Lass uns daran arbeiten. Das war ganz schwierig. Dann haben wir Dinge ausprobiert und ewig da irgendwie.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ihr zwischendrin mal so eine Art Jam-Band wart, wo ihr euch jeden Tag getroffen habt.
Ja, ich habe quasi Ideen vorgespielt und dann hat der Rest der Band 8 Stunden lang gejammt und die furchtbarsten Klangstrukturen entwickelt, genau. Die das menschliche Ohr ertragen kann.
Es wurde sehr proggig und so, ne? Genau, irgendwie auf eine Art oder auch teilweise aber auch sehr, 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 sehr lärmend und meanderte in alle Himmelsrichtungen.
Genau.
Genau, und dann dieser Prozess wurde dann aber irgendwann auch wieder beendet, ne?
Ja, der wurde dann nochmal beendet durch die Pandemie.
Genau, und dann
toll.
Danke, Pandemie.
Danke, Pandemie. Und dann sind wir erstmal aufs Land geflüchtet, ja. Seine Eltern.
Ja.
Und wir haben alle erstmal die Instrumente fallen lassen und haben uns halt in Isolation begeben, weil wir wussten ja nicht, was kommt da, wie genau. Gefährlich ist das, wie tödlich. Und man wusste ja erstmal gar nicht, was das ist.
Genau, Isolation Berlin, das fand ich auch erstaunlich. Ich meine, es gab ja sogar, glaube ich, eine Kolumne hier beim Tagesspiegel, die Isolation Berlin hieß. Ne?
Genau,
die beschäftigte ja. sich eben mit der Pandemie. Radio 1 ist damals natürlich auch sofort als allererstes auf euch zugegangen, als diese Radiokonzert.
Ja,
der Name kam euch entgegen, aber ich fand es wirklich, also ich glaube, es gibt eine Menge Acts da draußen, die ihren eigenen Namen da, glaube ich, wesentlich größer ausgeschlachtet hätten, als ihr das gemacht habt. Also ihr seid ja eigentlich, ihr habt ja gar nicht drauf rumgeritten, weil ich meine...
Nee, weil es hat ja damit nichts zu tun
null.
Eigentlich.
Das nee, aber ich meine, man hätte es ja tun können. Also ich meine...
Ja, man hätte ganz viel Masken drucken können, wo die Isolation Berlin draufsteht.
So, genau, das meine ich ja.
Was ist ich?
Man hätte, ja genau, also es hätte sich so viel angeboten.
Isolation Berlin Sessions haben wir auch sogar gemacht, aber nicht
genau,
nur ein
aber,
Konzert
aber,
halt.
Aber es fühlte sich ja natürlich gerade in Berlin natürlich eben wie eine unfreiwillige Isolation an.
Hm.
Und natürlich war euer Bandname da quasi der perfekte.
Natürlich, ja.
Aber ihr habt ihn überhaupt nicht ausgeschlachtet. Das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Als Plattenfirma natürlich teilweise denkt man sich dann, wo bleibt jetzt das spezielle Isolations-whatever?
Mehr geht doch nicht. Mehr Vorlage geht nicht. Schieß!
Schieß doch jetzt das Ding rein!
Vorm Tor und dann vorbeigeschossen.
Nee, aber das ist nicht der Isolation Berlin-Style. Stattdessen wart ihr irgendwo, in unterschiedlichen Quarantänesituationen. Aber dann habt ihr irgendwann doch wieder zusammengefunden und habt gesagt, okay, wir müssen jetzt eigentlich dann doch dieses Album fertig machen. Oder jetzt, also es gab ja so erste Demos gab es ja schon aus diesen ersten Sessions, kann ich mich daran erinnern, so 4, 5 Stücke oder so, ne?
Ja, wir haben, also, was soll ich sagen, wir haben viel gearbeitet an der Musik, was auch im Nachhinein gut war, aber es war halt hart, weil man sich halt auch verirrt hat. Aber ich glaube, man muss auch erstmal in Richtung gehen, die dann, um zu wissen, ob sie richtig sind oder nicht oder falsch sind. Also man muss oft sich ganz stark verirren, einfach damit man da mal war und weiß, da geht's nicht weiter. Du weißt, was ich meine. Und deshalb war das auch wichtig und gut für uns, dass wir dann ganz viel ausprobiert haben und jetzt wirklich wissen, die Richtung war es nicht. Sonst hätte man vielleicht teilweise Gefühl gehabt, hätten wir doch. Und wir haben wirklich alles ausprobiert, kann man schon fast sagen.
Ich kann mich noch daran erinnern, irgendwie beim letzten Album, bei dem Vergifte-Dich-Album, hat, glaube ich, irgendwie David irgendwann mal in einem Interview gesagt, ach, wer braucht schon Produzenten? Irgendwie so, das brauchen nur, irgendwie, weiß ich nicht, was er gesagt hat. Ich glaube, sowas wie, das brauchen nur Bands, die nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Oder irgendwie sowas, so ein bisschen abfällig. Und zwischendrin dachte ich schon so, oh Gott, vielleicht haben sie sich doch zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Sie brauchen doch einen Produzenten.
Nein, einfach nur, weil man ja, den Produzenten braucht man ja auch vor allen Dingen dann, wenn natürlich auch verschiedene Strömungen in der Band da sind.
Mhm.
Und die einen sagen, ja, wir wollen das irgendwie so und so machen, live machen. Der andere sagt, nee, auf keinen Fall. Ich bringe hier meine Songs an und die werden einfach arrangiert und das nehmen wir dann auf. Und wiederum andere wollen in irgendwelche Klangkosmen vordringen, wo sie noch nie waren. Währenddessen ein anderer Teil der Band sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht für eure Soundexperimente, ich will eigentlich nur Songs schreiben, so. Oder andere wollen so sowieso die ganze Zeit in Sound weiterdenken, so, ich will eine Rock'n'Roll-Band neu erfinden in Sound, was ja auch eh schon ein ziemlich merkwürdiger Anspruch an sich selbst immer ist, aber den hat ja trotzdem irgendwie jeder Produzent, dass man irgendwie dann noch so irgendwas dem noch hinzufügt oder weglässt, was es dann doch wieder besonders macht, was ich finde, was bei dem Geheimnisalbum auch sehr gut gelungen ist tatsächlich. Ja. Und ich bin auch total...
Ich finde, das Rundeste bisher.
Voll, eine super Platte geworden, auch eine ganz tolle, auch ein ganz toller eigener Sound, den ihr auch jetzt nochmal irgendwie, den ihr eh immer schon hattet, aber den ihr jetzt, finde ich, auch nochmal echt verfeinert habt und auf ein neues so Tableau gebracht habt. Und also wir sagen, die Zeit hat sich total gelohnt und so lang sind ja schlussendlich auch 3 Jahre eigentlich gar nicht zwischen.
Vor allem, es gab ja so viele Episoden, wo man einfach gar nichts gemacht hat, weil wegen Corona und wegen Bauarbeiten. Also das waren ja, es gibt nichts, was weniger inspirierend ist als Bauarbeiten. Also zumindest für uns war das, kommst nach Hause, hast einfach, dein Kopf ist leer, dein Körper ist schwer und du kannst nicht mehr. Dann hast du mal ein
Malzbier mit einem geschlagenen Ei rein oder so.
Genau.
Zur Belohnung. Nee, aber ich finde auf jeden Fall, ich finde, das hat sich sehr gelohnt, aber es schreibt zwischendrin war es doch aber auch sehr knirschig bei euch, ne? So, also wie man dann immer so mitgekriegt hat, war die Laune dann auch zum Teil einfach.
Ja, wir waren einfach, wir hatten es auch total auseinandergelebt irgendwie. Wir haben halt nur an unangenehmen Momenten so aufeinander gehockt. Wir haben halt nicht schöne Dinge zusammen gemacht, Bauarbeiten und es war alles so hoffnungslos und dann kommt Corona und es war wirklich hart. Und wir haben auch irgendwann nicht mehr miteinander geredet und wir haben es halt schon so ein bisschen.
Und schon mal, und aber dann auch schon mal dich selbst dabei erwischt in der Zeit, wie du gedacht hast, ich löse den ganzen Scheiß auf.
Ich glaube, jeder hat darüber nachgedacht in der Zeit. So, was mache ich, wenn das nicht mehr funktioniert, alles hier. Aber wir haben alle gemerkt, nee, es gibt nichts anderes für uns. Also, aber das war auch gut, dass ich glaube, jeder diesen Gedanken hatte, weil danach, wenn man diesen Gedanken zulässt, kann man umso überzeugter sich wieder für etwas entscheiden, glaube ich. Wenn man wirklich emotional die Möglichkeit spürt, aus etwas rauszugehen, dann kann man sich wieder bewusst dafür entscheiden. Das haben wir alle 4 gemacht, würde ich sagen.
Also wie bei Liebesbeziehungen.
Genau,
dass man sagt,
genau. Also man sagt, wenn man wirklich die Möglichkeit der Trennung spürt, dann kann man wirklich von außen rangehen und gucken, was und ja, natürlich, ich habe auch nur nachgedacht, was würde ich mir denn wünschen? Also was würde ich denn sonst machen? Und dann habe ich mir gedacht, ich würde mir wünschen, 3 Menschen zu finden, die sind wie diese 3 Menschen, die mich nur ein bisschen besser verstehen. Und dann habe ich gedacht, na gut, vielleicht ist es einfacher, einfach mal zu reden ein bisschen, als 3 Menschen zu finden, die genauso
aber
sind.
Aber das Reden, ist das nicht so, dass die Musiker ja eigentlich immer dann doch eher nicht so schrecklich viel miteinander reden, aber dann doch in der Musik reden oder die Musik für sich reden lassen? Würdest du das so unterschreiben oder findest du, dass eine moderne Band oder eine Band von heute sich nicht mehr hinter so komischen Rock'n'Roll-Klischees verstecken sollte?
Ja, die Musik vereinigt uns, das halte ich für Quatsch. Also man muss miteinander reden. Ich weiß nicht, ich muss auch die Texte einfach ein bisschen erklären, wo kommt das her, wo habe ich meine Ideen her ein bisschen und was hat mich dahin getrieben, darüber zu schreiben und was meine eigenen Erfahrungen. Das war ganz wichtig, dass wir darüber geredet haben auch viel. Dann ging es plötzlich relativ schnell, hatte ich das Gefühl, als ich wirklich erklärt habe, was ich mit diesem ganzen, ich hatte ja nicht ein Album geschrieben, ich hatte Texte für ein Album geschrieben und wo ich damit hin will und was das für einen Bogen spannt für mich und dann wurde es auch alles plötzlich einfach, hatte ich das Gefühl, weil dann
und du siehst das ja schon nochmal als krasses Bandding auch, ne? Also ich meine, ich kann mich daran erinnern, da haben wir mal über den Titel gesprochen, letzten Winter oder so und dann ging es ja ums Geheimnis oder so und dann war ja auch mal kurz im Gespräch, ob es irgendwie ich erzähle dir dein Geheimnis, so wie es im Song gesungen wird, war mal kurz im Gespräch oder so.
Oder erzähl mir dein Geheimnis.
Also, aber wie du dann auf jeden Fall auch immer gesagt hast, nee, das muss auch schon irgendwie für die ganze Band sprechen oder also das ist, weißt du, also kann ich mich daran erinnern, dass dir das wichtig war. Das ist auf jeden Fall nicht, ich erzähle dir mein Geheimnis heißt, sondern das ist halt
auch. Ja, das hätte auch funktioniert, aber.
Die war auf jeden Fall wichtig, im Gespräch damals hast du gesagt, nee, das muss schon auch für die Band funktionieren oder aus der Perspektive der Band oder so.
Es ist halt eine Band. Es ist nicht Tobias von Borschke und Musiker. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist einfach so und nur so funktioniert es. Ja.
Genau.
Ja. Aber ich glaube, dass man das auch spürt.
Ja.
Sonst, ich glaube nicht, dass so eine Bandentwicklung stattfinden könnte und so ein musikalisches Konzept und eine musikalische Identität, kann man das ja sogar nennen, wenn 1 oder 2 Personen Dinge schreiben und dann mietet man sich Musiker, die das mit einem ausarbeiten. Ich glaube nicht, dass da annähernd was Gleiches entstehen kann.
Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre ja auch irgendwie schade, wenn eine Band nicht Qualitäten hätte, die man sich nicht erkaufen kann oder die man die man nicht hinorganisiert kriegt, was?
Ja, das war für uns wichtig, dass wir wieder zusammenwachsen, auch als Freunde.
Ja, ich meine, das ist irgendwo, ich weiß gar nicht genau, es gibt aktuell, glaube ich, diesen Dinosaur Junior Film und dann vergleicht das jemand dann doch Also ich glaube dann, weil das war ja auch so eine Band, die sehr viele Krisen durchlebt hat, und in dem Film sagt dann irgendwann mal jemand, dass eine Band eben dann doch nicht ist wie Freundschaft, sondern eher wie Familie sozusagen. Mhm. Und dass man die, weil Familie sagt man immer so schön, die kann man sich nicht aussuchen. Ja. Und eine Band kann man sich, gewisserweise hat man sich die zwar ausgesucht, aber in der Zeit, in der das zusammengekommen ist, hat man sich es irgendwie dann auch nicht wirklich ausgesucht, sondern es ist irgendwie so passiert, auf komischen Faden begegnen sich Menschen und was weißt du, also so. Und dann manifestiert sich das in so einem Bandnamen und in ersten Fotos und Aufnahmen und Bühnensituationen und plötzlich ist man diese Band.
Ja, das stimmt schon, das ist schon wie eine Familie, ja.
Ja, ne? Und genau, mit all seinen Macken und Kanten und auch irgendwie komischen, ewigen ausgesprochenen oder nicht ausgesprochenen Disputen, oder? Also
total, ja.
Bestimmte Sachen passen eigentlich gar nicht zusammen, aber erstaunlicherweise, das sagt man ja auch Bands immer so nach, auch tolle Klischees, aber dass natürlich dann so Reibungen entstehen, die natürlich auch die Musik spannend machen. Also wenn Kräfte gegeneinander oder versuchen in der Musik sich zu begegnen oder aufeinander zu reagieren oder aufeinander zugehen.
Ja, wir haben alle auch die unterschiedlichsten Einflüsse, über die wir nicht reden. Das finde ich, darüber muss man nicht reden. Über so textliche Inhalte ist es schon wichtig, weil dann viele Dinge einfacher zu verstehen sind und dann die Musik sich eher ergibt. Aber wenn man dann irgendwie gemeinsam ein Gefühl hat und ein Verständnis von der Geschichte, dann muss man nicht über Bands reden oder wer hat jetzt welchen Einfluss. So, jeder bringt seine eigene Band mit im Kopf vielleicht bei jedem Song und daraus entsteht dann etwas Besonderes. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was eine Band ausmacht.
Ja, helfen denn sozusagen die Bandmitglieder dann auch dabei, sozusagen sowas, vielleicht irgendwie Angst auch zu überwinden? Oder macht dich eine Band sozusagen mutiger? Also wenn du jetzt auf einer Bühnensituation stehst, fühlst du dich geschützter in einem geschützteren Raum oder Gruppe, als wenn du jetzt allein auf einer Bühne sitzt? Oder ist das mittlerweile für dich irgendwie egal?
Beides hat andere Unsicherheiten, würde ich sagen, aber schwer zu vergleichen. Aber ich fühle mich nicht unsicherer, wenn ich allein auf der Bühne bin.
Aber okay, aber die Band ermöglicht dir durch die Musik dann, wie du eben schon gesagt hast, einfach andere Texte zu performen, die vielleicht als Gedicht oder so.
Das kann man, glaube ich, nicht wirklich vergleichen. Nein, das kann ich vielleicht. Eine Band ist eine Band und
man vergleicht es bei dir halt einfach nur, man versucht es immer deshalb zu vergleichen, weil du das natürlich beides von dir ist. Also das ist wahrscheinlich das.
Der Gedichtband ist einfach nur Tobias Bomborschke und da sind meine Zeichnungen drin, da sind meine Texte drin, auch das Hörbuch. Ich lese es so, wie ich es lese und das ist nur hundertprozentig meine Arbeit. Und eine Band ist einfach eine Band und da geht man gemeinsam auf die Bühne und man geht gemeinsam ins Studio und da entwickelt sich gemeinsam etwas und viele Texte entstehen dann auch erst aus einer Musik, die entsteht, aus Musik, Fetzen oder Ideen.
Wir haben ja lange darüber gesprochen, ob wir das Buch und die Platte relativ nah beieinander veröffentlichen oder ob man es auseinanderzieht. Das haben wir uns ja alle dafür entschieden, mit dem Verlag und auch mit der Band und dem Management und keine Ahnung, allen Beteiligten, das dann zusammen zu machen. Glaubst du, dass es für alle so immer okay ist oder glaubst du, dass es am Ende einfach so ein demokratischer Prozess ist oder ist es egal? Oder?
Ich finde es gut, weil das gehört auch zusammen und es ist, alle Texte sind im gleichen Zeitraum entstanden und dadurch ergänzen die sich und Buch erzählt nochmal Feinheiten, die das Album vielleicht nicht einfängt. Und das Album geht irgendwie in Größen, eine Dramatik, die das Buch vielleicht nicht einfängt. Und ich glaube, dass sie sich perfekt ergänzen und das sehr gut gemeinsam irgendwie also abwechselnd hören und lesen kann. Und bei Interviews zu Band geht es ja auch meistens viel um die Texte. Ja, weil man einfach, ich glaube, es ist einfach schwer, über Musik zu reden.
Absolut, ja.
Und das ist so der Grund. Und dann kann man da über beides reden. Und ich glaube, dass es genau richtig so war.
Das so gemacht zu haben. Ich habe auch den Eindruck, dass es nicht weiter stört. Aber ich finde es so interessant, dass ja dann im Prinzip eben, dass du halt so in so zwei Prozessen drin bist und das so in zwei verschiedene Richtungen sich entwickelt. Oder, ne, also, und dass so eine Band natürlich auch eine Band ist. Und das natürlich, du bist sozusagen der Poet, der für sich steht. Und die Band steht ja quasi eigentlich auch nochmal für sich. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie lange ist dieser Prozess eigentlich schon? Das ist halt, ich finde mittlerweile, dass diese Vorläufe, also diese ganzen Medienkampagnen ja so unfassbar lang geworden sind. Ne? Also so, ich komme ja noch aus einer Zeit, in der man quasi so morgen eine Platte veröffentlichen konnte. Dann irgendwann gab es halt mal so diese 3 Monate, hat man dann gesagt, so, ach ja, 3 Monate, erste Single, in 3 Monaten kommt dann das Album. Vielleicht macht man noch eine zweite Single dazwischen, aber ach egal, eigentlich reicht auch eine Single dann zum Album, das war's dann. Wann sind wir angefangen mit der Geheimniskampagne? Da wusste, also ich glaube, es war mit der Nina Hagen-Single und das war zu Nina Hagens Geburtstag, ne? Im März, oder?
Im März, ja.
Genau. Und jetzt haben wir Oktober. Das ist schon krass, finde ich, oder?
Ja, also das Video gedreht haben wir ja letztes Jahr im Oktober.
das Video zu, also das Video
September zu Nina so, Hagen.
Okay.
Haben wir ja schon gedreht letztes Jahr im.
Also vor einem Jahr.
Vor einem Jahr.
Ja. Wie ist das so für dich? Also als Künstler, dass das mittlerweile oder also jetzt natürlich auch bei den Gedichtebänden ist es ja nicht so, es gibt ja keine Gedichtsingles oder so, also quasi keine Vorab-Releases.
Ja, beim Buch war es relativ, war es näher. Ich hatte im März, glaube ich, Abgabe. Und ja, jetzt kommt es raus schon. Ja. Also es war viel, viel schneller. Also ich kann beim Buch kann ich auch schreiben, abgeben. Wenn ich für die Band was schreibe, dann beginnt erst die Arbeit.
Ja.
Weil ich muss erstmal gucken, kommt es bei der Band überhaupt an? Kann die Band damit was anfangen auch? Versteht die Band das überhaupt? Und will die Band das überhaupt? Dann müssen vier Leute zusammen etwas schaffen. Und beim Buch ist es so, ich schreibe es, ich bin zufrieden oder nicht. Und ich gebe es ab.
Und dann ist die Abgabe, genau.
Das ist ein Prozess von 2 Monaten.
Ja, und es gibt dann auch nicht noch diese weiteren Formatfragen. Da muss jetzt keine Video-Inszenierung.
Nee, ist auch nicht wie, ja, ich weiß ja, wie ich es aufschreibe und so. Genau, dann gibt es keine Musikvideos.
Genau, es gibt keine
Es gibt nicht 1000 verschiedene, es gibt keine Mixe, es gibt keine kein Instrumentierung, kein Mastering. Genau,
kein Vinylschnitt.
Welches Instrument ist nicht laut genug, sollte vielleicht noch ein Schellenkranz drauf und so eine Fragen gibt es nicht. Das ist ganz viel, das da wegfällt. Ja. Und so ein Album ist immer ein Riesenprojekt, wo so viele Dinge mit reinspielen und jeder muss natürlich zufrieden sein.
Genau.
Das ist natürlich ganz wichtig.
Ja, aber ich finde mittlerweile, wie gesagt, ich wollte nur nochmal auf diese krassen Zeitabläufe oder, ne, das ist schon, finde ich schon krass, dass wir dann wirklich im...
Also ich mache es immer so, ich versuche, bis ein Album rauskommt, genug Ideen zu haben für das Album darauf. Das ist so...
Das hast du mittlerweile schon sozusagen als Kreativzeitraum.
Genau, ja,
weil
ja.
Du so weißt, da wird eh nicht viel passieren, man wartet eigentlich die ganze Zeit.
Genau, ich versuche immer, bis ein Album rauskommt, so mindestens 7 bis 8 Songideen schon zu
haben. Also zwischen Fertigstellung des einen Albums und sozusagen dann fängst du, wenn das abgegeben ist, fängst du schon an, Songs fürs nächste zu schreiben, weil du weißt, das ist eigentlich eine Bushaltestelle des Lebens hier gerade.
Ja, ich schreibe sowieso die ganze Zeit irgendwie und ja. Deshalb. Aber ja, so gehe ich daran. Ich habe schon eine Liste fürs nächste Album.
Genau, nochmal
8 Titel, aber aber es ist immer wichtig, dass ich schon ein bisschen was habe. Kann auch sein, dass am Ende nur einer dann draufkommt. Ja. Aber ja, so, ich arbeite eigentlich durch. Das Studio ist vorbei, Studiozeit und dann gehe ich nach Hause und gucke Fernsehen und ich arbeite immer weiter.
Nochmal kurz zu Nina Hagen zurück. Wie war da das Feedback eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr genau. Gab es da eigentlich Feedback von Nina Hagen? Es wäre ja so, glaube ich, dass sie. Es gab zwischendrin mal irgendwie Kontakt.
Ja, wir haben irgendwie eine E-Mail bekommen, in der sie sich sehr positiv geäußert hat zu dem
sehr
Song.
Schön. Ich habe nur gesehen, dass sie auf jeden Fall auch in sozialen Netzwerken zum Teil auch aktiv war.
Ja, genau. Nee, mir war das sehr wichtig, dass Nina Hagen den Song nicht furchtbar findet. Dass sie nicht, dass sie nichts dagegen hat, sage ich mal. Dass ich irgendwie, weiß ich nicht, verarscht vorkommt. Das war mir ganz wichtig, weil das ein Song ist, der sie feiert als Idol und
Ikone auch schon.
Als Ikone und als auch in ihre Textdichterfähigkeiten, ihre gesanglichen Fähigkeiten feiert, sie als Künstlerin.
Ja, das finde ich auch. Aber ich fand das auch gut, dass es ganz gut funktioniert hat. Lustigerweise auch bei vielen jüngeren Leuten, die noch nie was von Nina Hagen gehört haben. Also zum Beispiel meine Tochter oder so, die ist 15, aber für die ist Nina Hagen dann tatsächlich durch euren Song zum
Herzen. Witzig, das ist lustig.
Ja, aber ich meine, sie ist ja auch schon etwas länger jetzt nicht mehr so präsent, so dauerpräsent, wie es mal war oder so. Und ich fand auch auf jeden Fall, dass das echt eine überfällige Hommage war. Und sonst genau zu den Inhalten nochmal, also das ist ja auf jeden Fall wirklich so, dass du ja großer Nina Hagen-Fan bist, das ist ja nicht nur irgendein Sujet, was du dir überlegt hast.
Ja, ich habe auch alle ihre Bücher gelesen und ich habe mich da sehr, also ich habe viel gelesen und gehört, bis ich dann diesen Song geschrieben habe. Das war schon lange ein Wunsch von mir.
Genau, aber zu den Inhalten insgesamt, du sagst ja immer, du schreibst immer die ganze Zeit und hast immer irgendwie, keine Ahnung, Beobachtungen zu verarbeiten, die dann sofort irgendwie sich in Text transformieren. Bei diesem Album bist du denn, also am Anfang warst du ja so abonniert auf den depressiven Poeten, so, der sich sozusagen der sich so auskotzt, es gibt ja auch so viele Auskotzstücke.
Ja.
Und dann war es natürlich so, dass plötzlich halt die Öffentlichkeit und die Medien so wahnsinnig nah dran an dir waren und auch an deiner Krankheit so. Mhm. Da hast du dich dann ja so ein bisschen von losgestrampelt. Und wie bist du dann rangegangen? Dieses Mal hast du gesagt, sagen ja viele auch, finde ich auch, dass die Platte ja wirklich extrem persönlich wirkt. Also es wirkt wirklich wie du, aber da auf der anderen Seite sind die Texte aber halt auch so allgemeinverständlich oder es könnte sich umsonst wen handeln. Also, also wenn man dich kennt, dann, keine Ahnung, Fußballspielen zum Beispiel, hast du Fußballspielen, da sind dann ja, autobiografische Fetzen drin verarbeitet, aber natürlich schreibst du den Song auch für alle anderen in Schulklassen Unterdrückten.
Ja, natürlich.
Und so weiter. Vielleicht nochmal ein bisschen zu dem, ja, zu dem textlichen Rahmen für dieses Album, was ja immerhin auch den großen Titel Geheimnis trägt.
Mir hat es auch großen Spaß gemacht, Figuren zu entwickeln und Situationen. Und da habe ich viel natürlich genommen aus eigenen Erfahrungen, aus eigenen Sorgen und Ängsten. Und aber ja, umso intimer und schambehaftet auch so Konflikte sind, desto mehr braucht es, glaube ich, diese Symbolik und die Distanz einer Figur. Also ich sehe Songs wie, wie Träume. Träume sind ja total authentisch. Auch wenn du jetzt nicht, wenn du träumst, du bist ein schwarzer Rabe, der irgendwie, weißt du, was ich meine, der in Ventilator fliegt, jetzt mal so was ganz Blödes. Dann
so ein schönes Bild.
Das ist ja hochgradig authentisch, weil es ganz viel aus deinem Unterbewusstsein ist.
Klar.
Von deinen Ängsten, von deiner Selbstwahrnehmung erzählt, aber trotzdem bist du kein schwarzer Rabe, der in Ventilator fliegt.
Deutest du dir deine Träume dann, also hast du ein Traumtagebuch?
Nein, ich habe ein Tagebuch, da schreibe ich auch Träume rein. Aber, also
und
ich schreibe jeden
du dir
Morgen,
die selbst oder es gibt ja auch so...
Ich deute keine Träume. Nein.
Ich meine, es gibt ja sowieso Traumdeuterliteratur. Aber
ich habe mich viel auch mit Traumdeutung beschäftigt und so. Und,
Im Internet ist es auf jeden Fall ein leichtes, seinen Traum deuten zu lassen.
Ja, das ist ja Quatsch. Jeder Mensch hat ja eigene Symbole für eigene Dinge.
Eigene Beziehung dann zu den
Aber
Bildern.
Ich würde niemals einen Song veröffentlichen, von dem ich das Gefühl habe, der geht nur mich was an.
Ich würde ihn also niemals geben, diesen Song von dem Raben?
Vielleicht.
Schade eigentlich.
Ja, aber so gehe ich daran, so dass ich mir halt, also ich habe tatsächlich, glaube ich, mittlerweile geschafft, so einen Zugriff zu haben auf mein Unterbewusstsein und ich schreibe erstmal alles auf und auch erstmal, wenn ich es nicht verstehe. Wichtig ist mir, dass ich etwas fühle, dass ich einen Song irgendwie fühle. Ich erzähle ja nicht im Detail meine Ängste oder sowas.
Ja.
Ich schaffe quasi Figuren und Träume, in denen ich quasi eigene Erfahrungen und Ängste, Sorgen und aber auch Hoffnungen verarbeite.
Okay, und wie ist es denn in quasi in Situationen, die man so bekanntlich als Blockade hat oder so? Wenn da nichts kommt oder so, gibt es das bei dir auch, dass du dann sozusagen besorgt bist oder Angst davor hast, dass da gerade nichts ist, was hochkommt, sowas zu verarbeiten ist? Also der Seismograph steht still sozusagen?
Ja, es hilft immer zu lesen, ehrlich gesagt. Wenn mir nichts mehr einfällt, lese ich ein Buch und dann fällt mir wieder was ein meistens.
Als Anregung sozusagen,
wie ein Gewürz. Genau, wenn man sich mit guten, qualitativ hochwertigen Zutaten, sag ich mal, füttert, dann kommt auch was Gutes bei raus.
Ja.
Wenn man nur Schrott in sich reinbläst, dann kommt auch nur Schrott raus.
Aber du hast in der Vergangenheit oftmals auch sehr viel Vergnügen an Schrott gehabt, oder? Also ich meine, es gab immer so Songs, also so Punkrock-Nummern, wenn man jetzt an, keine Ahnung, Bug Factory Girl oder sowas denkt.
Das ist doch kein Schrott.
Nein.
Na hör mal, unverschämt. Chef.
Entschuldigung. Nein, aber es gab auch viel, also so die punkrockigen Momente, die klingen ja dann doch eher nach, keine Ahnung, Suffkopf in einer Spelunke, als jetzt unbedingt nach Feinkost. Oder?
Ja, aber wie es geschrieben ist.
Wie es geschrieben ist, nein, schon, aber ich meine so, was den Input angeht, also ich meine so, dass man sich ja nicht nur feine Dinge als Input in der Stadt, also allein fein.
Nein, ich meinte das
weißt,
jetzt.
Weißt du, man ist ja auch so viel Giften ausgesetzt.
Ich meine das jetzt nicht im Persönlichen, sondern oder im Alltag, ich meinte das jetzt wirklich, was Literatur angeht.
Du meinst, okay, das kann du meinst.
Nein, ich meine absolut nur
meinst,
Literatur.
Ist nicht auf, ist nicht gemeint waren Lebensmittel.
Nein,
Drogen,
um Gottes Willen, nein.
Es geht
vor allem um Literatur, um Worte, um wie gehe ich mit Worten um.
Ja. Gibt es irgendeinen Dichter, Dichterin, wo du immer wieder Inspiration findest, so was für dich schon fast wie so ein Zuhause ist?
Else Lasker-Schüler ist einer der wichtigsten. Hermann Hesse war lange, aber Hermann Hesse bin ich so ein bisschen gerade, lese ich gerade nicht mehr so viel. Rosa Ausländer ist gerade für mich, irgendwie lese ich gerade sehr viel, habe ich gerade neu wieder für mich entdeckt. Paul Celan ist ganz wichtig.
Von Hesse distanzieren sich dann ja irgendwie dann...
Ich distanziere mich überhaupt nicht von Hesse,
aber ich kenne
einfach alles in- und auswendig, das ist ja das Problem.
Ja, ich finde es immer nur so lustig, weil viele, ich meine, ich auch bei mir war es auch natürlich irgendwie Jugend-Fanzeit oder so, war das natürlich so ein Must-Read und hat man auch mal total gerne gemacht.
Rilke komme ich immer wieder zurück.
Ah, okay, Rilke auch schon.
Rilke ist wichtig. Ja, aber Hesse ist auch immer noch wichtig, aber Hesse habe ich einfach so viel schon gelesen, dass ich vielleicht irgendwann wieder zurückkomme. Ich liebe Hesse immer noch und
okay.
Ich möchte mich auf keinen Fall da distanzieren, aber ich entdecke gerade wieder neue oder Leute, die ich schon kenne, neu für mich. Und ja, das ist gerade so ein Buch. Ich habe halt auch so viele Bücher von meinen Großeltern. Ich habe jetzt ein expressionistisches Buch entdeckt wieder.
Und musikalisch bist du dann sozusagen, darf ich mir das so vorstellen, du hast dann die Bibliothek deiner Großeltern geerbt mit unfassbar viel Literatur aus, weiß ich nicht, aus allen möglichen Dekaden.
Mhm.
Und die musikalisch, der musikalische Einfluss, gibt es den dann auch noch? Machst du dann dir dazu irgendwie Spotify an, oder?
Auch, ja.
Aber du bist jetzt nicht derjenige, der in Antiquariaten in Kisten wühlt oder?
Nee, überhaupt nicht.
Oder bei Discogs rumhängt, um irgendwelche Postbank-Raritäten aufzugabeln.
Ehrlich oder? Gesagt, überhaupt nicht. Ich mache mir auch nicht so viel aus Schallplatten, muss ich ehrlich sagen.
Nee, ne?
Nee. Ich liebe Bücher, aber Schallplatten, ich liebe auch Schallplatten. Ich finde es toll. Aber ich brauche, also bei Schallplatten habe ich ein paar Schallplatten, die mir wichtig sind. Und das ist dann was Besonderes. Wenn ich jetzt 100.000 Schallplatten hätte, dann wäre es auch nichts mehr Besonderes für mich. So.
Verstehst du die Sammelleidenschaft von
Leuten? Ich kann das gut nachvollziehen, ja.
Also nach dem Motto, ich bin so, also wir haben ja auch jetzt zum Beispiel bei der...
Ach, Sammelleidenschaften kann ich total nachvollziehen.
Schon, ne?
Emotionalen Wert in Gegenständen.
Und du hast auch zu Kunst hast du durchaus auch ein positives Verhältnis, oder? Also du schätzt schon jetzt irgendwie, also Bilder oder Fotografien.
Ja, total. Ich liebe es, auf Cover zu gucken, wenn ich eine Platte höre. Und ich habe auch Platten, aber ich bin niemand, der die ganze Zeit auf Plattensuche ist. Ich habe so meine Lieblingsplatten, die ich immer wieder vorhole und habe ich mal wieder eine neue und so. Ich habe meine Nina Hagen-Platten, die mir wichtig sind. Ich habe meine Bob Dylan-Platten.
Den fünften ISO-Beatle über Yannick Riemer können wir natürlich kurz sprechen.
Ja.
Weil der ist ja irgendwie auch von Anfang an dabei, gestaltet die ganzen schönen Cover, hat auch immer irgendwie Ideen, was die Merchandise-Geschichten angeht, aber halt auch natürlich Videos und so weiter. Du hast jetzt wie viele Jahre mit ihm in der WG gelebt?
6, 7?
Schon, ne? Lange. Sehr lang, ne? Mhm. Aber das ist jetzt vorbei.
Das ist vorbei, jetzt bin ich alleine.
Und Geheimnis ist sozusagen die letzte Platte, die, also die eigentlich waren alle Alben sozusagen, dann, wenn man so möchte, WG-Alben?
Ja, ne? Ich glaube, ja.
Ja, doch, schon, ja. Ne?
Also, Janik war ja auch mit uns im Studio, als wir und aus den Wolken trifft die Zeit aufgenommen haben. Hat Janik parallel gezeichnet und gemalt.
Genau, stimmt, das war
fürs Booklet.
Genau. Das heißt, das ist jetzt irgendwie so eine Trilogie.
Die Janik-Trilogie.
Die Janik-Riemer-Trilogie. Nee, aber ich meine, ich fand es immer interessant, weil ich meine, es gab die WG, ihr habt da zusammen gelebt. Das wurde natürlich von Anfang an auch so ein bisschen natürlich so aufgeladen, wie man das so gerne macht dann von der Journalie. Da gibt es dann halt diese verrückte Künstler-WG. Und
erst mit Max zusammen gewohnt, dann kam David.
Genau, also die ganze Band ist da eigentlich
außer Simi.
Außer Simi.
Simi hat nie da gewohnt, aber dafür hat Janik und David haben lange bei Simi gewohnt.
Genau, und aktuell wohnt aber wieder Max da, oder?
Nee,
Max nicht mehr.
Okay. Gerrit ist auch ein alter Freund, der auch von Anfang an dabei war, aber der nicht das Artwork macht. Und jetzt Janik und Gerrit wohnen jetzt in der Wohnung.
Und empfindest du, ich meine, so eine Trilogie, man kann sich ja drum streiten, ob das jetzt das vierte oder das dritte Album ist. Ich würde sagen, es ist das dritte Album.
Das ist das dritte Album, ja.
Weil die erste, die...
ersten beiden waren EPs. Die waren nicht als Album.
Genau, und das war ja auch noch gar nicht die Band, in so wie sie denn war. Also bei der zweiten
die erste
schon.
EP war ja nur Max und ich.
Genau.
Und Körper war, also 2015, das war die erste Platte der gesamten Band, Körper.
Aber das war dann halt auch noch ein...
Fünf Lieder,
genau.
Ganz frisch alles.
Also ich würde auch, du würdest auch schon unterschreiben, das ist jetzt das dritte Album.
Das dritte Album, ja.
Und so Trilogie, weiß ich auch nicht warum, heilige Dreifaltigkeit, man sagt der Drei, da ja immer, oder die Pyramide, keine Ahnung, Ist das für dich irgendwie, dann fühlt sich das auch so ein bisschen an wie so eine Art abgeschlossenes, zusammenhängendes Werk oder ist das einfach noch?
Der Anfang.
Ja,
fühlt sich an wie der Anfang.
Okay. Und fühlt es sich immer wieder an wie der Anfang?
Ich sehe eine Entwicklung und ganz natürliche Entwicklung, die, ja. Ich bin gespannt, wo es jetzt weiterhin geht. Aber ich hoffe und glaube, dass es noch lange weitergeht und dass die Geschichte immer weiter erzählt wird. Und ich sehe das jetzt nicht als abgeschlossene.
Okay, also Trilogie.
Trilogie, nein.
Egal.
Nee.
Aber man kann das ja, im Zweifel kann man
der
ja
Der Beginn noch, eines Lebenswerks.
Im Zweifel kann man ja auch immer noch den George Lucas Star Wars Trick anwenden und dann sagen, und jetzt erzählen wir euch die drei Teile vor der
genau,
drei Teile
so oder
und so weiter und so fort. Genau.
Nee, so denke ich nicht. Nee, ich bin schon mit Gedanken beim nächsten Album, ehrlich gesagt.
Wie sieht es mit Prosa aus? Bist du da dran interessiert oder den großen Isolation Berlin Roman?
Ich denke darüber nach tatsächlich, aber da muss wirklich, es kann nur was entstehen, wenn das Bedürfnis da ist. Also ich kann nicht etwas schreiben, weil ich was schreiben will, sondern es müssen Worte kommen, die raus wollen. Und
okay. Wenn
es soweit ist, dann werde ich es schreiben und wenn es nicht kommt, dann werde ich es niemals schreiben.
Also
aber ich bin da nicht abgeneigt und ich denke auch darüber nach, es ist momentan nichts geplant oder so.
Okay, geplant ist dann aber auf jeden Fall eine Tour im nächsten Jahr?
Jetzt momentan geht vor allem die Vorbereitung los für, also ich habe jetzt eine Lesetour noch im Oktober, November habe ich so 8 Lesungen, bei denen ich auch noch Songs singe, die mich beeinflusst haben und ein paar ISO-B-Songs mit Max am Klavier. Mhm. Das bereite ich gerade vor. Und aber auch durch solche Prozesse entsteht total viel. Also man lernt total viel über das Liederschreiben, wenn man Lieder covert. Und ich glaube, dass da
was
auch
wieder
was sind
das? Vielleicht können wir können ja da vielleicht auch zwei, drei in die Playlist. Wir machen ja auch immer so eine Playlist zum Podcast.
Kann der liebe Sünde sein?
Ja.
Zara Leander.
Ja.
Eine Erinnerung an die Marie A. von Brecht. Weil?
In was für einer Version dann ist das?
Achso, wenn du die abspielen willst.
Ja, genau, ja.
Boah, ich weiß gar nicht, ob es das gibt.
Schauen wir mal, irgendwie in der Offen wird es wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Ensemble wird es eine Aufnahme geben.
Ich hab das nur selber immer gesungen, ich weiß nicht. Mhm. Es gibt so eine tolle Theateraufnahme auf YouTube. Ich habe jetzt die Schauspielerin vergessen, die das singt.
Okay.
Sehr, sehr schön.
Aber wir recherchieren das auf jeden Fall.
Genau. Die habe ich mir mal angeschaut.
Also Brecht, Weil, Zara Leander. Hat sie Zara Leander eigentlich selbst geschrieben? Ich weiß das immer gar nicht.
Nee,
hat sie nicht.
Nee, das glaube ich nicht.
Okay. Nee, habe mich gerade gefragt, weiß ich wahrscheinlich
nicht.
Man
sagt ja immer Zara Leander oder Elvis Presley oder so, aber das ist ja Quatsch, haben die ja nicht geschrieben.
Genau, deswegen meine ich, weil du sagst, man lernt so viel über Songwriting, also das ist ja dann vielleicht doch auch bei Zara Leander die Interpretation, die man so liebt. Also oder der Ausdruck.
Auch über Singen, wie singe ich bestimmte Sätze und so auf jeden Fall, lernt man da sehr viel. Und
Und gar kein Hip-Hop?
Kein Hip-Hop, nein. Am Klavier Hip-Hop ist schwierig.
Obwohl gerade Danger Dan und so ist doch mit.
Danger ist doch kein Hip-Hop.
Nein, aber ich meine, der kommt ja auch aus dem Hip-Hop. Also im Grunde wird der ganze Hip-Hop, deutsche Hip-Hop-Betrieb gerade auch wieder ans Klavier geführt, wollte ich damit sagen. Vielleicht.
Bei uns gibt es kein Hip-Hop.
Aber auf der neuen ISO-B gibt es auch gar kein Klavier, oder? Doch ganz bisschen. Aber nicht
klar,
viel.
Klar, auf Fort Perdue.
Ja, stimmt. Aber nicht so, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein tragendes Instrument, oder?
Nee. Bei Private Probleme.
Ah, stimmt. Hallo?
Das Rock'n'Roll-Klavier.
Das Tutsches-Gehämmer.
Hör mal.
Ja, sicher, stimmt.
Tragende Rolle.
Ja,
genau. Das ist kein Klavieralbum, nein, aber es spielt schon eine Rolle, das Klavier. Aber wie kam wir jetzt drauf? Achso, ja, die Lieder. Ja, dann noch
genau,
zwei Volkslieder. Ich habe die Nacht geträumt und der Mond ist aufgegangen.
Ah, sind das eigentlich wirklich Volkslieder? Weil es ist ja dann so, dass zum Beispiel in Deutschland doch die ganzen Lieder in der Mundorgel oder so ja auch alles komponierte Lieder sind, ne?
Die dann zum Volkslied
wurden,
gut über...
Genau. Ja, weil in Deutschland doch sich hier so lange die Köpfe eingehauen wurden, dass es kaum ein Musikant hier lange aushielt. Und so gab es dann in den in gewissen Zeiträumen gar nicht so die Barden, die hier so unterwegs waren und sich irgendeinen Scheiß ausgedacht haben. Sondern es war halt immer nur Mord und Totschlag und dann hat man immer festgestellt, uns fehlen hier doch echt mal ein paar Songs. Und dann haben irgendwelche Herrscher halt Songs in Auftrag gegeben. Songs für Kinder, Songs für Feiern und so weiter.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich weiß nur, dass viele Volkslieder in Deutschland, die man so als solche kennt, eben gar keine irgendwie so Folk-Songs sind, die aus dem Volke heraus von irgendwelchen Baden entstanden sind.
Ja, und viele sind komponiert.
Und ja, genau, sind Auftragsarbeiten sozusagen. Aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass die deshalb nicht auch total anrührend sind. Auch eine Auftragsarbeit kann volle Emotionen sein, oder?
Na, sicherlich.
Voll.
Man denkt an Eichendorf, es ist keine Auftragsarbeit, aber es gibt ja in einem kühlen Grunde Eichendorf, wunderschönes Volkslied.
Stimmt, ja.
Ganz toll.
Ach, sehr schön. Ich dachte jetzt, eigentlich sind wir doch so weit durch, oder? Ich würde sagen, wir haben alles gut anpromotet. Tolles Buch, tolle Platte, tolle Band, toller Tobi.
Vielen Dank, toller Chef.
Vielen Dank. Ich dachte, du könntest doch vielleicht zum Schluss noch ein Gedicht vortragen, oder?
Ein Gedicht?
Ich habe zufälligerweise, warte mal, hier irgendwo dein...
Kann ich machen.
Dein Band.
Oder bin ich aber jetzt gar nicht vorbereitet.
Ich habe mir jetzt auch ganz ausgewählt. Ich dachte, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen durchblättern und irgendwo wirst du schon stecken bleiben, wie das immer so ist, wenn man durchblättert.
Das ist aber jetzt wirklich schwierig. Einmal spontan sein.
Ich wollte einmal mal spontan sein in meinem Leben.
Wissen wir mal, denn so wie wenn Leute zu mir kommen, sagen, sag mal was Tiefgründiges. Das gibt's echt. Komm Leute. Ich sitze im Backstage und bin nervös und warte auf den Auftritt, dann kommen mich Leute rein und sagen, sag mal was Tiefgründiges.
Als Gag oder?
Nein, ernst. Und dann sage ich nichts.
Glauben die, dass du so eine Art tiefgründelnde Jukebox bist, wo man
so... Ja, ich glaube, manche Leute denken, dass ich den ganzen Tag irgendwie versonnen mit der Zigarette wedel und irgendwelche klugen Sprüche drauf
habe. Ich glaube, jetzt ist es nur wieder Zeit für etwas Tiefgründiges.
Ja.
Fasslich diese Leute manchmal.
Gut, warte, ein Traum lese ich jetzt mal vor.
Okay, also ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Tobi, vielen Dank.
Tschüss, Chef, ich lese noch was.
Ja,
mach's
danke.
Gut.
Bis bald.
Hörst
Ciao.
Dich bitte einfach an.
Mach ich.
Ein Traum. Die ganze Welt liegt vor mir. Sprachlos staune ich, starre ich auf riesengroße, winzig kleine Ozeane. Heulen könnte ich in deinen weichen Armen. Wenn ich die Augen schließe, wirst du nur mehr Geruch, der mich umhüllt in mich eindringt, mich ganz einnimmt, sich mit meinem Blut vermischt. Dein warmes Fleisch, ein Himmelreich, ein Teil von dir in mir, ein Teil von mir in dir. Wohlig erzittern wir dunkel, flüstern wir trunken unsere Namen mit fest geschlossenen Augen, als würde mit ihrem Öffnen alles zerfallen zu lauwarmem Staub. Jeder Kuss ein Versprechen, eine Lüge, die wahr redet, die wahr würde, wenn wir es nur wollten, wenn wir nur den Mut dazu hätten. Vielen Dank.
Dankeschön.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Sendung, Andreas Spechtel. Der vielleicht größte denglische Dichter und Musiker unserer Zeit. Eine Begegnung anlässlich der Wiederveröffentlichung der Money Years und des aktuellen Japanik-Albums.